Deutschlandfunk, Information und Musik.
2020 ist Hölderlin-Jahr, Gedenkjahr für den Poeten Friedrich Hölderlin, geboren am 20. März 1770 in Laufen am Neckar. Der Poet, der es einem nicht so ganz einfach macht mit dem Gedenken. Nicht ganz Romantiker, aber auch kein Bruder, nicht mal ein kleiner der Weimarer Klassikfürsten Goethe und Schiller. Ein armer Tropf, der die zweite Lebenshälfte in, ja, wie heißt das immer, in geistiger Umnachtung in einem Turmzimmer verbrachte. Dieser Dichter, dessen Heldengesänge die Nazis schätzten und dessen staatskritische Utopien ebenso die 68er verzückten. Wie feiert man diesen Friedrich Hölderlin, wenn man ihn denn überhaupt noch heute in breiteren Kreisen kennt? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Schriftsteller Karl-Heinz Ott gesprochen. Also wie feiert man Hölderlin, habe ich ihn vor der Sendung gefragt. Und mein Vorschlag war, indem man Hölderlin erstmal ganz kurz hört. Aus dem Munde von Bruno Ganz, kurzer Ausschnitt aus Hälfte des Lebens.
Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt im Winde, klirren die Fahnen.
Friedrich Hölderlin, Hälfte des Lebens, gesprochen vom verstorbenen Schauspieler Bruno Ganz. Und zwar in einer Zeit, in der Hölderlin auch wieder sehr populär war. Und an die erinnert er sich gut, der Hölderlin-Experte und Schriftsteller Karl-Heinz Ott, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe.
Ja, ich habe Bruno Ganz selbst ja erlebt, dass, ich weiß nicht genau, wann es war, ich sage mal 1983, in Tübingen im Landestheater, das war bis auf den letzten Platz gefüllt und die Leute mussten noch stehen. Und ich weiß, es gab parallel damals noch eine Veranstaltung zu Marx. Unter normalen Umständen wäre die wahrscheinlich sehr gut besucht gewesen, aber die Leute rannten zu Hölderlin und zu Bruno Ganz. Und das zeigt natürlich, wie er in der Folge von 68 zu einem ganz großen und wichtigen Dichter geworden ist. Das ist deshalb umso interessanter, weil er noch 20, 25 Jahre davor der Dichter-Heiland der Nazis war.
Und das ist ja Teil der Besonderheit von Friedrich Hölderlin, dass er wie eine Matrix für völlig unterschiedliche Rezeptionen genutzt wird. Sein Pathos, seine Huldigungen an Opfergesänge und Vaterland, diese Heldengesänge, das alles hat ihn nutzbar gemacht für NS-Ideologen. Hölderlin-Gedichte, die waren ja so etwas wie Erbauungsliteratur für Wehrmachtssoldaten.
Ja, es gab keinen Dichter, der in solchen Hunderttausender Auflagen in kleinen Heftchen gedruckt worden war wie Hölderlin. Und natürlich finden sich dort sogenannte vaterländische Gesänge und wo es heißt auch, keinem ist mir am Opferhügel zu viel gefallen. Wenn man das alles vollkommen aus einem Kontext holt, in dem es entstanden ist, kann man aus ihm auch einen deutschen patriotischen Nationalisten machen.
Und eigentlich völlig toxisch für heutige Ohren.
Vollkommen toxisch. Allerdings wäre es auch ein bisschen blind zu sagen, Hölderlin war nur der stramme Jakobiner. So wie man dann schon in den 1930er Jahren hat er ja eben so recht stramme Marxist Georg Lukács aus ihm einen frühen Marxisten gemacht. Er hatte gesagt, Hölderlin meinte dasselbe wie Marx, nur konnte er es noch nicht wissenschaftlich ausdrücken.
Hölderlin also als Matrix für völlig unterschiedliche Rezeptionen. Spricht das nun für oder gegen seine Poesie?
Zuerst mal spricht es, glaube ich, immer für eine Dichtung, wenn man viel in sie hineinlesen kann und viel aus ihr herauslesen kann. Man muss allerdings sehen, Hölderlin wurde ja eigentlich erst entdeckt Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das war von Norbert von Hellingrad, der dann zum Georgekreis stieß. Und George hatte ja Hölderlin dann zu seinem Ahnen und Herold eigentlich zum einzigen richtigen deutschen Dichter erkoren, den es vor ihm gab.
Ist aber auch und wieder Henning, so ein bisschen führerfixiert, so etwas, darf ich so sagen, faschistoid geneigt.
Jein, also Führer zentriert auf jeden Fall. Aber bei Hellingrad ist es noch nicht ganz so nationalistisch führerhaft gemeint. Er sagte zwar, Hölderlin ist der deutscheste der deutschen Dichter und nur die Deutschen können ihn verstehen. Und das klingt natürlich sehr nationalistisch. Allerdings meinte er gleichzeitig, Hölderlin ist nie was fürs Volk, nie etwas für die vielen. Und er meinte natürlich, nur Leute wie der Georgekreis können ihn verstehen, die Dichtung wie Gottesdienst zelebrieren. Aber das sind so die wenigen Happy Few.
Noch so ein ausgewiesener Hölderlin-Fan, was aber auch nicht unbedingt für den Dichter spricht, Heidegger.
Der Heidegger behauptet ja in seinem nachgelassenen oder erst posthum veröffentlichten Spiegelinterview mit Rudolf Augstein, er habe sich ab 1934 vor allem mit Hölderlin und Nietzsche auseinandergesetzt. Und damit will Heidegger indirekt sagen, ich war doch auf diesem Wege dann irgendwie auch kritisch mit dem Nationalsozialismus. Das stimmt einerseits, andererseits stimmt es eben nicht. Er war enttäuscht, dass Hitler nicht radikal genug das, was Heidegger die Seinsvergessenheit überwinden nennt, angeht. Er war enttäuscht von Hitler. Und natürlich wollte er mit Hölderlin in einen Zustand zurück oder vorwärts, wieder in einen Zustand, wo der Mensch wieder eingebunden ist in Erde und Heimat und Sein. Und spätestens seit den schwarzen Heften, die seit wenigen Jahren ja erst veröffentlicht sind, wissen wir, das ist politisch bei Heidegger alles andere als unschuldig gewesen.
Und dieses Blaupausenhafte an Hölderlins Dichtung, das lasten Sie ihm nicht an?
Das ist schwierig, denn er gibt natürlich eine Matrix. Sie hatten von Matrix gesprochen und er bietet eine Matrix, die man allerdings verschiedentlich anwenden kann. Sein Geschichtsbild ist dreigliedrig, triadisch. Es gab die wunderbare, große, harmonische, herrliche Zeit irgendwann bei den alten Griechen. Natürlich lässt sich diese Zeit nicht nachweisen, auch nicht in irgendwelchen Schriften von Aischylos oder Aristoteles oder Platon. Dann kommt die Götternacht, grob gesagt mit dem Christentum. Und dann in der Jetztzeit sind wir immer noch in der Götternacht und wir hoffen auf die Wiederkehr der Götter. Wir können dieses triadische Schema auch bei Rousseau, den Hölderlin verehrt hat, erkennen. Es gab mal die gesunde, gute Natur, dann kommt die Dekadenz, wir müssen zurück zur guten Natur. Später ist das bei Marx, es gab den Urkommunismus, dann die ganzen Verwerfungen und jetzt finden wir zum Kommunismus auf höherer Ebene. Also dieses Schema, es war einmal alles herrlich und gut, das finden wir ja auch heute noch. Das ist hochgefährlich. Egal, ob wir das am Ende in der kommunistischen oder in der faschistischen Variante haben, es führt nie zu etwas Gutem.
Von Ihnen erschien heute im vergangenen Jahr ein sehr spezielles Hölderlin-Buch. Hölderlins Geister heißt es, speziell deshalb, weil Sie in mehr oder weniger kurzen Textblöcken in Collagen geradezu über Hölderlins Ideenwelt schreiben, über seine Zeitgenossen, darüber, wie er rezipiert wird. Und dies alles zusammengenommen, wenn ich nach Ihrer Haltung zu Hölderlin frage, die ganz reine Liebe ist das ja nicht.
Nein, ich kenne Hölderlin oder weiß da kennen, das klingt so komisch. Ich beschäftige mich mit ihm seit spätestens der Studienzeit. Ich habe ja auch in Tübingen studiert und hatte auch Führungen damals im Hölderlin-Turm gemacht. Aber mich hat schon manches damals befremdet. Also ich war nie der reine Hölderlin-Apostel. Aber im Laufe der Jahrzehnte ist das Befremden immer größer geworden.
Wie kommt das?
Ja, zum einen dieses Pathos passt vielleicht doch auch eher zu einer aufgewühlten Jugendzeit und in dem blinden Glauben, man müsse die Welt doch mal ganz radikal verändern und auch ein Gebanntsein von gewissen dichterischen Mitteln bei Hölderlin, sage ich mal. Andererseits konnte ich mit dem Hyperion, mit diesem Dauerpathos und dieser Dauerklage, dass alles in der Welt schlecht ist und dass nur früher alles gut war und alles wieder gut werden muss, damit konnte ich nie allzu viel anfangen. Und es spiegelt sich ja auch in seinem Bild der Liebe, in seinem Bild von Diotima, die eigentlich nur da zu sein hat, ihn, den kümmerlichen Helden, zu vervollkommnen, nur ihn groß zu machen, nur sein überherrlicher Spiegel zu sein. Eine Frau, die selbstständig ist und ein eigenes Leben hat und eigene Gedanken, kann das niemals sein.
Gucken wir ein bisschen auf die Biografie. Als Dichter und als Poet hat Hölderlin wohl keines seiner Lebensziele erreicht. Die bürgerliche Existenz war auch immer wackelig, von Geldnot gekennzeichnet. In der Mitte des Lebens wurde er Psychiatriepatient, was man in diesen Zeiten niemanden wünschen kann. Und die letzten 36 Jahre seines Lebens, die hat er verbracht in Isolation im Turmzimmer, der Hölderlin-Turm in Tübingen am Ufer des Neckars. Hölderlins Wahnsinn, das ist so ein ganz eigenes Faszinosum für die Nachwelt, oder?
Ja, es ist ja interessant, dass in den 60er Jahren die Theorie aufkam vom Tod des Autors, vor allem von Roland Barthes und Michel Foucault. Gleichzeitig kürt Foucault Hölderlin zu einem seiner eigenen Helden, von dem er sagt, bei Hölderlin sind Wahnsinn und Vernunft noch nicht getrennt und deshalb müssen Gestalten wie Hölderlin oder Nietzsche oder Narval oder Van Gogh oder Artaud Vorbilder werden für ein Denken, das erst wieder kommen muss. Also man hat ihn auch in dieser Hinsicht, ja, wie soll ich sagen, vereinnahmt, um zu sagen, da gibt es diese ganzen schrecklichen Trennungen zwischen Vernunft und Wahnsinn, zwischen dem Gesunden und Kranken noch nicht. Und da merkt man natürlich immer, Hölderlin dient stets als riesiger Projektionsspiegel, immer für eigene weltanschauliche Bedürfnisse, egal von welcher Seite.
Nun wird ja Friedrich Hölderlin zu seinem 250. Geburtstag Land ab Land auf gefeiert werden. Wenn immer an einen Dichter erinnert wird oder gedacht wird, dann stellt sich ja die Frage, was sagt uns Hölderlin heute? Mein Vorschlag an Sie wäre ja, diese Frage ganz zu streichen und zur These zu kommen, er sagt uns heute nichts. Es ist einfach in Teilen schöne Poesie.
Also ich glaube, dass grundsätzlich kein einziger Dichter und keine einzige Dichterung uns heute etwas sagt. Denn es ist vollkommen klar, er wird den Leuten etwas sagen, die ihn lesen und wiederlesen, wie das bei allen Schriftstellern und Dichtern der Fall ist. Aber die Illusion, dass einer ganzen Gesellschaft oder gar einer ganzen Welt ein Dichter heute noch etwas sagen könnte, das geht an der Realität so maßlos vorbei, dass die Frage schon fast etwas Bizarres besitzt.
Auch wenn Sie sich nicht als Hölderlin-Apostel geoutet haben, gibt es etwas an Hölderlin, das Sie doch reizt, sich mit ihm weiter zu beschäftigen? So entdecken Sie Schönheit in Hölderlins Poesie.
Vielleicht ist das Wort Schönheit ein bisschen zu friedsam. Denn Hölderlins Verse sind ja häufig sehr, ja, schroff würde ich nicht sagen, aber Adorno hat von Parataxis gesprochen, also von einer schroffen Fügung. Man kann sehr viele Gedichte und Verse nicht verstehen, auch nicht mit 1000 Fußnoten von klugen Philologen. Das bleibt rätselhaft. Und Hölderlin sagt selbst ja mal, ein Rätsel ist rein entsprungenes und an anderer Stelle heißt es, ein Zeichen sind wir deutungslos. Also das bedeutet ja auch ein wenig, lassen wir uns diese Verse einfach mal als Sprachmusik aufnehmen. Pierre Boulez, der Komponist, hat mal gesagt, warum wollen die Leute bei Musik immer alles verstehen? Sie sollen es doch einfach mal hören. Und ich glaube, das wäre auch eine Möglichkeit, Hölderlin eigentlich wieder in seiner sprachlich ungewöhnlichen Eigenart existieren zu lassen und wahrzunehmen, dass man es einfach wie eine ganz unverwechselbare Sprachmusik nimmt.
Karl-Heinz Ott war das, Schriftsteller, Essayist, Übersetzer. Hölderlins Geister heißt sein Buch, das Ende vergangenen Jahres erschienen ist.